herzlich willkommen zu einer neuen Episode Forward Thinkers. Mein Name ist Daniel Fürck und ich spreche heute mit Professor Dr. Rüdiger Frank. Er ist Professor an der Universität Wien und Director des European Center for North Korean Studies. Ich wollte von ihm wissen, wie sich die globale Rolle Nordkoreas in Zeiten eines neuen Kalten Krieges verändert hat, welche Bedeutung die Entsendung nordkoreanischer Streitkräfte an die ukrainische Grenze haben könnte und warum wir das Machtgefüge zwischen Russland, China und Nordkorea im Blick behalten sollten.
In an ever-changing world, we need to keep track of what will be next. Forward Thinkers is your 48 Forward podcast to discover the future. We are talking to innovative and creative minds from all over the world to learn more about what they are working on and what they think will change the way we work and live within the next decade. Are you ready to join the ride? Welcome to Forward Thinkers.
Lieber Herr Professor Dr. Frank, ich freue mich sehr, dass wir uns heute hier zusammenschalten können, um ein wenig über Nordkorea zu sprechen, über die Situation vor Ort, über die Rolle Russlands, ob sie sich verändert hat, ob sie eigentlich die gleiche ist und was uns da vielleicht noch erwartet. Ganz viele Themen. Erstmal herzlich willkommen.
Vielen Dank und ich freue mich auf das Gespräch.
Jetzt nehmen wir ja gerade kurz nach der Wahl in den USA auf und ich habe in dem Kontext auch nochmal ein bisschen über Nordkorea nachgedacht. Und wenn man mal überlegt, die erste Amtszeit Donald Trumps, haben wir Nordkorea recht präsent wahrgenommen. Da passierte recht viel. Es gab relativ viele News, auch die Kommunikation zwischen Trump und Kim Jong-un war zumindest mal vorhanden und sichtbar. Und dann war so ein bisschen in meiner Wahrnehmung, in Ihrer sicherlich nicht, weil Sie sich ja mit dem Thema viel aktiver beschäftigen, aber in meiner Wahrnehmung ein bisschen Ruhe. Und jetzt hatten wir gerade erst vor kurzem die Schlagzeilen mit einem möglichen, nennen wir es mal, Unterstützungskriegseintritt Nordkoreas in der Ukraine und damit das Thema wieder ganz oben auf der, sagen wir mal, Sichtbarkeitsliste. Liege ich da grundsätzlich einigermaßen richtig mit der Ruhe zwischendurch oder wie ging es Ihnen da?
Nein, also Sie haben das ja schon geahnt, also von Ruhe kann man da überhaupt nicht sprechen, gerade wenn es um Nordkorea geht oder um die koreanische Halbinsel. Es geht wirklich eher um die Wahrnehmung bei uns. Also die Medien, ist klar, in Europa konzentrieren sich immer auf ein, zwei, drei Hauptthemen. Mehr Aufmerksamkeitsspanne ist dann, glaube ich, beim durchschnittlichen Medienkonsumenten auch nicht vorhanden. Und da haben wir jetzt die zwei großen Kriege oder kriegerischen Auseinandersetzungen, Israel, Gaza, Hamas und so weiter und dann natürlich der Überfall Russlands auf die Ukraine und dann die ganzen Auswirkungen und jetzt auch noch die Wahl von Donald Trump und jetzt auch noch der Zerfall der Koalition in Berlin. Also ich glaube, das kann man dann kaum noch stemmen, aber das heißt nicht, dass in Nordkorea nichts los war. Ganz im Gegenteil, da war sogar sehr viel los.
Wie ist denn die Situation in Nordkorea momentan? Wie würden Sie die Stabilität des Systems, wenn man es mal so nennen möchte, momentan einschätzen?
Naja, das klingt wie eine einfache Frage, ist es aber gar nicht. Die Erfahrung anderer solcher stabil wirkenden Systeme, gehen wir 30, 35 Jahre zurück, hat uns ja gezeigt, dass man da plötzlich sehr überrascht sein kann. Also ich habe selbst ja auch den Kollaps der DDR erlebt 1989 und habe den selber lange Zeit überhaupt nicht kommen sehen, obwohl ich mittendrin gelebt habe. Seitdem bin ich sehr vorsichtig geworden. Ich verwende immer das Bild einer so einer Eiche, die eine alte große Eiche mit dickem Stamm, die da mitten auf dem Feld steht und die stand da schon immer und die wirkt auch so stabil und dann irgendwann kommt der Sturm aus der falschen Richtung, das Ding knickt um und dann schaut man in den zerborstenen Stamm hinein und sieht, ui, der ist hohl und von lauter kleinen Würmern schon über Jahre hinweg zerfressen worden, nur hat man das nicht gesehen, sondern das weiß man dann erst hinterher und dann sind alle auch ganz schlau und können einem das ganz genau erklären, was da vorgefallen ist. Nur über Jahre hinweg hat man eben genauso schlau darüber philosophiert, wie stabil diese Eiche da steht und wie die da noch ewig stehen wird. Also Stabilität des Regimes in Nordkorea fällt in die Kategorie, kann man also so pauschal erstmal nicht sagen, aber natürlich haben wir Anhaltspunkte. Ist ja nicht so, dass wir gar nichts wissen. Und Nordkorea ist ein Land mit sehr vielen Problemen. Die sind bei uns auch relativ gut bekannt. Wirtschaftliche Probleme, insbesondere Versorgung der Bevölkerung mit Nahrungsmitteln, mit Elektroenergie, mit Gütern des täglichen Bedarfs. Ein System, das politisch eine Autokratie ist, letztlich eine Familiendynastie, die auch ideologisch so ein bisschen auf wackeligen Beinen steht, weil zum Beispiel die Herrschaft der Familie Kim ist nirgendwo festgelegt, weder in der Verfassung noch sonst wo. Das sind mal so die Punkte, die dafür sprechen, dass da eventuell etwas nicht ganz so stabil ist, wie es aussieht. Andererseits haben wir eben seit dem Februar 2022 letztlich sichtbar für jeden, auch die, die es vorher nicht wahrnehmen wollten, dass der Kalte Krieg zurück ist. Ich glaube, der Begriff neuer Kalter Krieg scheint sich jetzt zu etablieren. Ich habe es 2014 schon Kalter Krieg 2.0 genannt. War damals irgendwie fancy. Inzwischen ist das, glaube ich, auch schon wieder ein alter Hut mit diesen 2.0. Also von mir aus nennen wir es halt den neuen Kalten Krieg. Und das ist für Länder wie Nordkorea ein massiv stabilisierender Faktor. Einfach weil das Land, nachdem es ja fast 3 Jahrzehnte mehr oder weniger auf sich allein gestellt war, in einem relativ komplizierten Umfeld, das Land ist jetzt wieder Teil eines Camps geworden. Und zwar eines Camps nicht aufgrund von Freundschaft und Sympathie. Das gibt es zwischen Staaten sowieso nicht. Das gibt es nur zwischen Menschen. Sondern aufgrund von knallharten Interessensabwägungen. Und Nordkorea ist einfach jetzt von Interesse. Und zwar für Russland und natürlich auch für China. China ist auch so ein Land, über das wir in letzter Zeit sehr wenig reden, einfach weil andere Themen dominieren. Aber das heißt ja nicht, dass das Problem weggegangen ist. Also dieser globale Machtkampf zwischen dem aufsteigenden China und den USA quasi als traditionelle Hegemonialmacht. Und dieser Kampf findet auf verschiedenen Ebenen und an verschiedenen Schauplätzen statt, geostrategisch, geopolitisch. Und dazu gehört eben auch Ostasien und gerade die koreanische Halbinsel ist ja so eine Schnittstelle der zwei, ja, früher hat man Systeme gesagt, jetzt sagen wir vielleicht lieber Lager oder Camps, wo jetzt Nordkorea plötzlich wieder wichtig wird. Und damit wird auch die Unterstützung Nordkoreas, die Stabilisierung Nordkoreas wichtig. Und zwar aus Prinzip und aus strategischen Erwägungen heraus, was Kim Jong-un sehr viel Bewegungsfreiheit gibt, auch im Umgang mit seinen, wir nennen sie immer Verbündete. Mir fällt kein besserer Begriff ein, ich finde den nicht ganz so passend, weil die haben untereinander auch ihre Schwierigkeiten. Aber ja, also mit Nordkorea hat das einfach jetzt deutlich besser. Es kann rechnen mit wirtschaftlicher Unterstützung, wenn es nicht so gut läuft. Es kann mehr als noch, sage ich mal, vor 15, 20 Jahren rechnen mit militärischer Unterstützung. Es kann damit rechnen, dass auch tatsächlich China und Russland eingreifen werden, um den aktuellen Machthaber zu stützen, einfach weil eine Destabilisierung auch innenpolitisch in Nordkorea, aus welchen Gründen auch immer, ja letztlich dazu führen könnte, dass eine Wiedervereinigung unter südkoreanischer Führung stattfindet. Und es wäre de facto eine Ausweitung des amerikanischen Einflussbereiches bis an die Grenze mit China und Russland. Und das wollen beide gar nicht. Und das weiß Kim Jong-un. Sein Großvater Kim Il-sung hat mit einer ähnlichen Konstellation sehr viel Erfolg gehabt in den 50er, 60er Jahren. Und natürlich jetzt unter anderen Vorzeichen, aber durchaus ähnlich scheint sich da die Geschichte zu wiederholen.
Das heißt, sowohl Russland als auch China haben großes Interesse daran, dass diese Pufferzone dort erhalten bleibt, sozusagen.
Also mindestens mal die Pufferzone. Offensivere Pläne will ich da gar nicht unterstellen, aber das sollte man natürlich auch nicht komplett von der Hand weisen. Also im Augenblick geht es aber, glaube ich, wirklich um den Erhalt des Status quo. Und es gibt inzwischen auch Berichte darüber, dass tatsächlich Nahrungsmittel zum Beispiel von Russland und China an Nordkorea geliefert werden, in weitaus größerem Umfang, als das noch in den letzten Jahren der Fall war. Einfach nur, um ein paar Zahlen zu nennen, um das ein bisschen zu konkretisieren. Nordkorea hat eine Bevölkerung von 25 Millionen Menschen. Man kann relativ einfach ausrechnen, was so ein Kalorienbedarf ist von einer solchen Bevölkerung. Man nimmt einfach den jährlichen Kalorienbedarf eines durchschnittlichen Menschen mal 25 Millionen. Das ist also kein Hexenwerk. Und dann kommt man drauf, dass die ungefähr 5,5 Millionen Tonnen an Reis oder eben Reisäquivalent, also Kartoffeln, Weizen, was auch immer man dann umrechnen möchte, brauchen, um ihre Leute halbwegs zu ernähren. Da ist dann schon eingerechnet Saatgut fürs nächste Jahr und irgendwelche Verluste während der Lagerung und Ähnliches. Man geht davon aus, dass in einem durchschnittlichen Jahr Nordkorea in der Lage ist, so um die 4 bis 4,5 Millionen Tonnen davon zu produzieren. Das heißt, sie haben sowas wie ein Defizit, ein jährliches von 1 Million Tonnen. Und jetzt braucht man einfach nur mal zu googeln, was sowas auf dem Weltmarkt kostet, so 1 Million Tonnen Reis. Das hört sich für uns viel an, ist aber aus staatlicher Sicht letztlich sehr einfach bezahlbar und für die beiden Länder China, Russland überhaupt gar kein Problem. Und die Nordkoreaner haben dieses Defizit durchaus mit eigenen Importen gefüllt, zum Teil auch mit Hilfslieferungen, mal aus Südkorea, mal aus anderen Ländern, je nach weltpolitischen Umständen gerade. Und jetzt kommt es eben aus den beiden Ländern an der Grenze. Hinzu kommt natürlich auch der ständige Versuch Nordkoreas, die eigene Ernte auch wiederum zu erhöhen. Da sind wiederum Inputs der beiden wichtig, oder Inputs von außen. Nordkorea braucht Düngemittel, um seine Erträge zu steigern. Düngemittel wird letztlich aus Erdöl produziert. In dem Moment, wo Nordkorea jetzt wieder Erdöl importieren kann, lange Zeit haben die Sanktionen das ja verhindert, kann die chemische Industrie eben auch selber Düngemittel herstellen, beziehungsweise man kann Düngemittel auch direkt importieren, Pestizide und ähnliches oder natürlich auch Strom für Kühlung, Lagerhäuser, Treibstoff für Pumpen, für Bewässerungssysteme, die man für die Reisproduktion ja sehr dringend braucht, Strom auch für eben die Kühlung von bestimmten Dingen oder die Herstellung einer CO2-Atmosphäre, um das Verrotten von Lebensmitteln zu verhindern. Also es ist das hört sich komplex an, ist aber eigentlich gar nicht so kompliziert. Diese Inputs nutzt man natürlich auch und deswegen gehen alle Experten eigentlich davon aus, dass Nordkorea auf dieser Ebene mal, also was Nahrungsmittel angeht, jetzt safe ist. Und es geht inzwischen auch schon so weit, dass die anfangen jetzt ihre Industrie zu modernisieren durch den Import von Maschinen und Ausrüstung aus Russland, sodass da also nicht nur ein Einmaleffekt da ist, sondern sowas wie eine Art von dauerhafter Effekt für die nächsten Jahre, wenn nicht sogar Jahrzehnte, was die Verbesserung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit angeht.
Wie hat sich denn über die letzten Monate und vielleicht sogar Jahre die Spannung zwischen Nord- und Südkorea entwickelt? Wir haben vor kurzem mal Nachrichten gesehen von einem Soldaten, der versucht hat, aus Nordkorea die Grenze zu überqueren. Und dann gab es da ein wenig, nennen wir es mal, Gerangel am Grenzstreifen oder in der Zone dazwischen. Wie ist denn da der Status quo momentan? Also wir haben ja offiziell einen Waffenstillstand, richtig?
Ja, das ist übrigens auch deswegen interessant, weil wir ja jetzt nach der Wahl von Donald Trump anfangen, ernsthafter zu überlegen, wie eine Zukunft in der Ukraine aussehen könnte. Und meine, gut, bei mir ist es beruflich bedingt, aber ich glaube, es ist eh auch nicht ganz so von der Hand zu weisen. Das Beispiel Korea drängt sich da schon auf, ne? Also von daher lohnt es sich auch da ein bisschen genauer drauf zu schauen. Sie haben vollkommen recht, der Koreakrieg ist am 27. Juli 1953 mit einem Waffenstillstand, ja, wir sagen beendet worden, Waffenstillstand ist ja eigentlich kein Ende, aber zu einem Stopp gekommen, mitsamt einer demilitarisierten Zone. Also es gibt eine Demarkationslinie, wie das bei Waffenstillstand so üblich ist. Nicht direkt eine Grenze, aber de facto ist es eine. Und also die geht da quasi quer von links nach rechts über die koreanische Halbinsel. Und dann nochmal 2 Kilometer nördlich und südlich davon ist eine sogenannte demilitarisierte Zone, also eine Art neutrale Pufferzone, nicht direkt Niemandsland, aber 2 Kilometer nördlich gehört es halt schon den Nordkoreanern, 2 Kilometer südlich gehört es den Südkoreanern, aber man hat sich darauf geeinigt, dass das Ganze unter UNO-Aufsicht steht und dass dort eben auch keine schweren Waffen zum Beispiel erlaubt sind, sondern deswegen sieht man dort keine Panzer zum Beispiel, sondern eher Soldaten mit Schützenwaffen, also mit Pistolen, Maschinenpistolen und Ähnlichem. Und es gibt eine Neutral Nations Commission, eine Kommission der neutralen Nationen, die eigentlich dafür gedacht ist, um das Ganze zu überwachen. Interessanterweise sind denen die Mitglieder ausgegangen. Das waren mal 4, das waren die Tschechoslowakei und die Volksrepublik Polen auf der Ostblockseite und die Schweiz und Schweden auf der Seite des Westens. Klar, nach 1990 die Polen und die Tschechoslowakei hat sich eher nochmal aufgelöst und in 2 Länder aufgespalten, die sind weg. Aber sowas wäre zum Beispiel auch für die Ukraine mit einem gewissen Fragezeichen denkbar, ja, dass es da sowas geben könnte. Ja, das ist mal die Grenze. Die wird natürlich sehr stark bewacht. Die wird dann auch in medialen Darstellungen immer als die schärfsten bewachte Grenze der ganzen Welt dargestellt. Da bin ich mir nicht ganz so sicher, was diesen Superlativ angeht, aber ja, die Medien müssen ja auch verkaufen, ich kann das schon verstehen. Fakt ist, dass da schon sehr hochgerüstete Armeen sich gegenüberstehen. Und es ist in letzter Zeit zum Glück nicht, aber über die Jahrzehnte der Existenz seit 1953 schon zu zum Teil schwerwiegenden Zusammenstößen gekommen. Da gibt es auch ganz bizarre Ereignisse, wie dieser Axtmord-Zwischenfall, wie er gern genannt wird. Da ging es darum, dass irgendwie ein amerikanischer Trupp wollte einen Baum fällen, der ihnen irgendwie das Schussfeld versperrt hat in dieser demilitarisierten Zone. Da sind die da mit Äxten losmarschiert. Die nordkoreanische Seite hat das irgendwie nicht gemocht. Dann haben die ihre eigenen Leute losgeschickt. Die haben den Amerikanern die Äxte entwunden und haben denen damit dann die Schädel eingeschlagen. Und das Ganze hat dann dazu geführt, dass die Amerikaner dann letztlich doch mit schweren Waffen einmarschiert sind, um diesen Baum zu fällen. Und die Nordkoreaner haben sie machen lassen. Aber da reden wir jetzt von den 1960er Jahren. Es gab dann immer wieder Kommandotrupps, die in beide Richtungen übrigens hindurchgegangen sind. Das Ganze ist vermint. Da gibt es immer wieder Unfälle. Was jetzt die Fluchtbewegung angeht, weil Sie darauf angesprochen hatten, dass es da einen Flüchtling gegeben hat, das ist nicht die Hauptfluchtroute. Also zwischen den zwei Deutschländern ist ja doch relativ, ja eigentlich auch nicht so viel über die Grenze passiert, wenn man sich's recht überlegt. Die meisten Flüchtlinge sind dann über die grüne Grenze, zum Beispiel über Tschechien oder Ungarn nach Österreich oder über welche anderen Länder beziehungsweise auf offiziellen Kanälen, dann von Ost nach West marschiert. Im Fall von Korea war lange Zeit der Hauptfluchtweg über China. Da sind die Nordkoreaner also zuerst über die relativ durchlässige Grenze nach China. Die ist ja ungefähr über 1000 Kilometer lang. Ich bin da selbst mal gewesen, habe gesehen, wie am helllichten Tag ein Mann dort einfach durch den Fluss durchgewartet ist von Nordkorea nach China. Die nordkoreanischen Posten haben interessiert geschaut, was der da so macht. Offenbar wussten die Bescheid. Der hatte irgendein Bündel auf dem Kopf. Das scheint so eine Art Schmuggel gewesen zu sein. Und auf chinesischer Seite hat man dann auch direkt die Trampelpfade gesehen, die da einfach in den Grenzfluss Tumen mündeten und dann offensichtlich schon sehr frequentiert wurden. Sonst hätte es sie nicht gegeben. Diese Route ist aber zugemacht worden. Also gerade seit 2013 haben die Chinesen begonnen, auf ihrer Seite Zäune zu bauen, um auch den Drogenschmuggel zum Beispiel zu unterbinden von nordkoreanischer Seite, gar nicht von staatlicher Seite, sondern das waren private Akteure. Die haben da Crystal Meth gekocht und haben das dann in China verkauft, mit allem, was dazugehört, die ganze Kriminalität und Ähnlichem. Das hat die chinesischen Behörden dazu bewogen, diese Grenze dicht zu machen. Und in den letzten Jahren haben die Nordkoreaner selbst auch die Grenze verstärkt, also die Grenzbefestigung verstärkt, sodass die Fluchtbewegungen auch massiv runtergegangen sind. Wenn man sich die Zahlen anschaut, die waren eh schon sehr niedrig. Also die Zahl von Menschen, die Nordkorea verlassen haben, gen Südkorea auf diesem Umweg über China und dann entweder Südostasien oder Mongolei, wenn man dann irgendwie rausgekommen ist, die Zahlen waren immer schon recht niedrig, so sage ich mal 1000, 1500 pro Jahr. Inzwischen reden wir von einigen Dutzend. Gut, Corona hat da jetzt auch nicht geholfen, aber das sind wirklich minimale Zahlen. Wenn wir uns die beiden Deutschländer anschauen, wo dann wirklich Zehntausende oder Hunderttausende pro Jahr tatsächlich das Land verlassen haben, speziell in den 80er Jahren, das ist kein Vergleich. In Nordkorea, die offiziellen Zahlen gibt es, wen es interessiert, beim südkoreanischen Vereinigungsministerium auf der Website zu finden. Ich will nicht lügen, aber ich glaube, wir sind immer noch so bei um die 55.000, die Nordkorea verlassen haben aus Südkorea, aber bitteschön seit 1953. Also da reden wir von 70 Jahren. Das ist also nichts. Das heißt, die einzelnen Fälle, die wir in den Medien sehen, sorgen immer für großes Aufsehen. Aber gerade deshalb, weil es eben so wenige sind. Ja, und deswegen werden die dann auch so medial so stark wahrgenommen. Was wir in den letzten Jahren Interessantes bemerkt haben, ist eine Absetzbewegung von nordkoreanischen Eliten. Also Nordkoreaner, die im Ausland tätig sind. Da gibt es ganz Prominente, zum Beispiel der zweite Mann der britischen Botschaft, der nordkoreanischen Botschaft in London, ein gewisser Tae Yong-ho, der danach in Südkorea sofort eine steile Karriere als Abgeordneter gemacht hat im nationalen Parlament und der auch Bücher geschrieben hat und auch viel in den Medien ist. Oder ja, auch die Park Yeon-mi, die jetzt auch sehr in den neuen Medien ist, in YouTube, die lebt inzwischen in den USA, entstammt auch einer Elite-Familie. Also diese Leute haben es zum Teil sogar noch leichter, aus Nordkorea rauszukommen, weil sie einfach anderes Wissen und auch andere Möglichkeiten haben. Aber generell ist diese Fluchtbewegung eher gering.
Jetzt haben wir ja vor ein paar Wochen die Meldung bekommen, dass potenziell sich nordkoreanische Truppen in Richtung der russischen Grenze zur Ukraine bewegt haben, dort wohl auch ausgebildet worden sind. Und jetzt weiß man noch nicht so ganz genau, wie es wirklich weitergeht. Hat Sie diese Meldung überrascht oder war das etwas, was Sie vielleicht sogar kommen sehen haben?
Wir haben für diese ganze Geschichte keinen Präzedenzfall. Und als Wissenschaftler versuche ich, so gut es mir eben möglich ist, ich bin ja auch ein Mensch, der natürlich auch spekuliert und sich seine Gedanken macht, aber ich versuche mich dann immer so ein bisschen zusammenzureißen und zu sagen, nee, abwarten, bis Fakten da sind. Und solange keine Fakten da sind, verlassen wir uns im Prinzip auf, ja, was man so ein bisschen großspurig Modelle nennen kann. Letztlich ist das nichts weiter als die Summe der bisher gemachten Erfahrungen. Ja? Und in dem Fall haben wir aber keine. Also es gibt einfach keinen Präzedenzfall dafür, dass Nordkorea irgendwann mal im größeren Stil Truppen irgendwie ins benachbarte Ausland entsendet hätte. Es gibt schon Fälle, wo nordkoreanische Militärberater, das wissen wir, in zum Beispiel Afrika tätig waren. Glaube ich, in Südamerika oder Mittelamerika gab es wohl auch Gerüchte über die Jahrzehnte hinweg, ähnlich wie die Kubaner ja ihrerseits da auch relativ aktiv waren. Aber darüber reden wir nicht. Wir reden ja doch von 10.000 oder mehr regulären Truppen, die dann dort losgeschickt werden, um in einen tatsächlichen offiziellen Krieg einzugreifen und nicht irgendwo, um Guerillas zu unterstützen. Und dafür haben wir keinen Präzedenzfall. Das heißt, ja klar, hat mich das überrascht. In dem Sinne, dass ich mir dachte, okay, was wird das wohl jetzt werden? Natürlich haben wir auch viel darüber nachgedacht, was ist denn da eigentlich jetzt realistisch, was ist denkbar, was ist annehmbar? Nun reden wir über zwei Länder, Russland und Nordkorea, die beide von autokratischen oder autokratisch regierenden Personen gelenkt werden. Da ist die Vorhersagbarkeit immer ein bisschen schwieriger, weil die Institution mit ihren Checks and Balances in der Regel stabilere Ergebnisse bringt. Eine einzelne Person ist halt so wie wir. Es sind Menschen und die sind manchmal sprunghaft in ihren Entscheidungen und deswegen schwerer vorhersagbar. Aber das nützt uns nichts. Also nehmen wir doch letztlich immer eine gewisse Rationalität an. Und wenn man die Rationalität zugrunde legt, dann kann man sagen, okay, ja, Nordkorea hat mit Russland einen Vertrag. Beide sind Paria-Staaten. Das heißt, die müssen sich eigentlich nicht drum scheren, was die Meinung der Weltöffentlichkeit ist zu ihren Aktionen, weil, wie das schöne deutsche Sprichwort schon so sagt, ist der Ruf erst ruiniert, lebt sich völlig ungeniert. Das heißt, die können eigentlich machen, was sie wollen. Was soll denn noch schiefgehen, ja? Wir halten sie ja eh schon für den Hort des Bösen. George W. Bush hat Nordkorea ja schon als Teil der Achse des Bösen bezeichnet. Und unter Ronald Reagan war die Sowjetunion, glaube ich, auch das Reich des Bösen. Also gut, das ist ein bisschen weit hergeholt, aber Sie wissen, worauf ich hinaus will. Andererseits haben die natürlich schon auch bestimmte rote Linien, die sie im eigenen Interesse nicht überschreiten wollen. Und das ist so ein bisschen der Rahmen, in dem sich dann die Spekulationen bewegen. Also ja, na klar, Nordkorea unterstützt Russland. So gut sie es wollen. Nordkorea hat eine lange, lange, lange Historie des nicht sehr freundlichen Umgangs mit seinen eigenen sogenannten Alliierten. Die geben immer nur so viel, wie sie müssen und wollen dafür im Gegenzug so viel haben, wie sie nur kriegen können und dann auch ein bisschen mehr. Wenn Nordkorea ein paar Artilleriegranaten übrig hat und ein paar Katyusha-Raketen, dann kann ich mir vorstellen, dass sie die an Russland liefern. Man muss jetzt spekulieren, wie ausschlaggebend das sein kann, weil wir ja alle wissen, in welchem Zustand die nordkoreanische Wirtschaft ist. Wir wissen alle, wie weit Nordkorea weg ist. Und wir wissen auch, dass Russland als Erbe der Sowjetunion eine hervorragend ausgebaute Kriegsindustrie hat, gerade im konventionellen Bereich. Also was die an Granaten und Katyusha-Raketen produzieren können, glaube nicht, dass die da das kleine Nordkorea brauchen. Menschen scheinen ein Problem zu sein. Das merkt man ja bei der Ukraine auch. Wir haben hier in Österreich einen Militärspezialisten, den Oberst, ich glaube Reiterer, ich verwechsel das immer. Der hat schon am Anfang des Krieges gesagt, das wird so enden, dass den Ukrainern zuerst die Leute ausgehen. Und jetzt nach 2,5 Jahren scheint es wirklich darauf hinauszulaufen. Das ist eine sehr brutale Mathematik, aber es ist einfach die Tatsache. In so einem Abnutzungskrieg ist es das letztlich. Das heißt, wenn Nordkorea es schaffen kann, Russland da unter die Arme zu greifen, wird das sicherlich sehr willkommen sein. Und das geht auf direktem und indirektem Wege. Lange Zeit habe ich gedacht, dass Nordkorea vor allem indirekt helfen wird. Das heißt, indem man Russen, die in der Wirtschaft tätig sind, freistellt, indem man stattdessen nordkoreanische Arbeiter einsetzt und damit sozusagen einfach die Zahl der Russen sozusagen erhöht, die theoretisch zumindest mit der Waffe in der Hand dann für ihr Land dort eingesetzt werden können. Jetzt sieht es aber wirklich danach aus, als ob Nordkorea darüber hinaus auch eigene Soldaten schickt. Jetzt ist die spannende Frage, und das wissen wir einfach noch nicht. Erstens, in welcher Form werden diese Soldaten geschickt? Als nordkoreanische Truppen mit einer nordkoreanischen Uniform, mit einem nordkoreanischen Rangabzeichen? Oder zum Beispiel, da gibt es ja die wildesten Varianten, Söldner, Freiwillige, Berater, nennen Sie es, wie Sie wollen. Wir sind wieder beim Koreakrieg gelandet. Da hat ja China gegen die USA Krieg geführt, beziehungsweise die USA gegen China oder beide gegeneinander. Aber eben nicht offiziell. Die Amerikaner haben unter UNO-Flagge gekämpft, also waren formell keine amerikanischen Truppen. Und die Chinesen waren als sogenannte Volksfreiwillige dort. War zwar 1 Million und die waren ganz sicher nicht freiwillig da, aber das wusste auch jeder. Aber der Form wurde Genüge getan, sodass man, wenn Sie sich das Waffenstillstandsabkommen eben von 1953 anschauen, da hat eben nicht die chinesische Armee und die amerikanische Armee unterschrieben, sondern der eine in Vertretung der UNO, der andere in Vertretung der Volksfreiwilligen. Sowas wäre zum Beispiel auch denkbar. Wissen wir noch nicht, müssen wir noch abwarten. Und dann die Frage, es gibt ja quasi 3 mögliche Kriegsschauplätze, wo nordkoreanische Soldaten in welcher Form auch immer eingesetzt werden könnten. Das eine wäre diese Region um Kursk, hochsymbolische Region für jemanden, der sich mit dem großen Vaterländischen Krieg mal beschäftigt hat, wie der Zweite Weltkrieg in Russland heißt, aber das steht auf einem anderen Blatt. Das ist also unbestritten Territorium von Russland. Da gibt es auch gar keine Zweifel, da sind die ukrainischen Truppen vorgedrungen und die Russen versuchen die jetzt wieder zurückzudrängen von ihrem Territorium. Wenn da nordkoreanische Truppen eingesetzt werden würden, wäre das letztlich ein Einsatz immer noch innerhalb von Russland. Schon gegen ukrainische Truppen, ganz, ganz klar, aber innerhalb von Russland, das heißt, die hätten die Grenze Russlands nicht verlassen. Dann gibt es die zweite Variante, dass die nordkoreanischen Soldaten in Donetsk und Lugansk eingesetzt werden. Das sind zwei Regionen in der Ukraine, das wissen wir natürlich, in der Ostukraine, wo schon lange Separatisten am Werk waren, die gesagt haben, wir wollen hier mit der Ukraine nichts mehr zu tun haben. Die haben dann irgendwann zwei Volksrepubliken gegründet, glaube ich. Die haben gar nicht so lange existiert, bis sie dann ihren Beitritt zu Russland erklärt haben. Nordkorea hat das anerkannt. Also Nordkorea hat das völkerrechtlich anerkannt und betrachtet die Regionen Donetsk und Lugansk als Teil von Russland. Der Westen erkennt das nicht an. Das heißt, wenn nordkoreanische Truppen dort eingesetzt werden würden, könnten die Nordkoreaner argumentieren, Moment mal Leute, wir sind immer noch in Russland. Der Westen würde sagen, nee, seid ihr sicher nicht, weil das ist einfach ein okkupierter Teil der Ukraine. Ihr seid jetzt in der Ukraine. Und die dritte Variante wäre, dass sie außerhalb dieser zwei Regionen irgendwo im Rest der Ukraine eingesetzt werden würden. Warum ist das wichtig? Weil das letztlich die völkerrechtliche Grundlage für eine Gegenreaktion ist. Und die NATO, vertreten durch ihre diversen Mitgliedsländer unter Führung der USA noch, müsste auf jeden Fall reagieren, wenn nordkoreanische Truppen auf ukrainischem Gebiet tätig werden. Dann würde Selenskyj auch vollkommen zu Recht sagen, Moment mal, NATO, jetzt müsst ihr mir mit Bodentruppen helfen, weil schaut, jetzt ist ein drittes Land, hat hier in den Konflikt eingegriffen und jetzt verdiene ich eure Unterstützung und die ganze Zurückhaltung ist nicht mehr tragbar. Wenn die nordkoreanischen Truppen nur in Anführungsstrichen in Kursk bleiben, könnte die NATO sich auf den Standpunkt stellen und sagen, ja, das ist nicht okay und wir verstärken unsere materielle Militärhilfe, aber wir schicken immer noch keine eigenen Bodentruppen, weil das ist immer noch russisches Territorium. Wir merken ja auch, wie schwer sich die NATO damit tut, die Ukraine instand zu versetzen, zum Beispiel russisches Gebiet anzugreifen mit NATO-Waffen. Ja, speziell mit diesen weitreichenden Raketen, Taurus und ähnliches ist ja da viel in den Medien gewesen. Also man sieht, solche Erwägungen spielen wirklich eine Rolle. Und ich habe in den vergangenen Wochen auch immer auch meine Sorge auch in den Medien geäußert, dass natürlich ein solches Eingreifen der NATO-Bodentruppen als Reaktion auf nordkoreanische Truppen letztlich den Dritten Weltkrieg bedeuten könnte, weil dann können wir das nicht mehr stoppen. Dann hätten wir tatsächlich unsere Soldaten gegen russische Soldaten, die würden sich dann irgendwann gegenseitig umbringen und das würde eines zum nächsten führen. Es würde weitere Bündnisse triggern. Es würde bei uns auch innenpolitisch zu Reaktionen führen und am Ende des Tages kommen wir da gar nicht mehr raus. Das erinnert so ein bisschen an den Ersten Weltkrieg. Das kann niemand wollen und das ist, wenn ich das noch sagen darf, letztlich auch meine Hoffnung immer, dass auch der Herr Putin in Moskau das versteht. Natürlich versteht er das, hat ja seine Leute, die ihn da auch beraten. Und er wird schon darauf achten, die nordkoreanischen Truppen idealerweise da einzusetzen, wo es zumindest für den Westen noch eine Art von Ausweg gibt, um diesen Einsatz eigener Bodentruppen zu vermeiden. Soweit die Theorie. In der Praxis, ich kann auch in den Kopf natürlich vom Herrn Putin nicht hineinschauen. Ich meine, ich spreche Russisch, habe ein paar Jahre in Russland gelebt, verfolge die Ereignisse dort auch. Aber das versetzt mich auch nicht in die Lage, irgendwie zu begreifen, was da so passiert. Ich habe auch diesen Angriff nicht kommen sehen. Von daher, also meine Fähigkeit, die Zukunft vorherzusagen, ist enden wollend, vorsichtig gesagt.
Was ja vielleicht viele nicht wissen, die uns zuhören, dass Nordkorea eine der größten Armeen der Welt hat und nach letztem Stand mehr oder weniger nach China, Indien und den USA die viertgrößte Streitkraft hat. Wie steht es denn eigentlich um den Zustand dieser Armee, also auch was die Ausstattung angeht?
Ja, da sind wir wieder bei der Frage Qualität und Quantität. Man spricht in der Regel so von ungefähr 1,3 Millionen Nordkoreanern und Nordkoreanerinnen übrigens unter Waffen. Es ist halt ein Land mit einer Gesamtbevölkerung von 25 Millionen Menschen. Wie definieren Sie Armee? Also ein Bauer mit einer Heugabel in der Hand ist, wenn er eine Uniform anhat, irgendwie auch ein Soldat. Aber das ist natürlich nichts im Vergleich zu einem gut ausgerüsteten. Deswegen deuten Sie ja auch an, wie ist da der Ausrüstungszustand. Es ist schon so, dass die nordkoreanische Armee so im klassisch konventionellen Bereich sehr gut ausgerüstet ist. Und wir merken ja jetzt auch, dass all das Hightech einem eigentlich gar nichts nutzt, gerade bei einem Flächenstaat. Da geht es einfach um Menschen und auch um größere Zahlen von Menschen und die müssen sich halt gegenseitig umbringen. Und dafür reicht auch eine Maschinenpistole aus oder ein Granatwerfer oder eine per Fernbedienung gesteuerte kleine Mini-Drohne, die wir hier vielleicht als Kameradrohne benutzen würden. Das heißt, das sollte man nicht komplett kleinreden. Man sollte nicht sagen, eine Armee, die nur jetzt mit normalen konventionellen Waffen ausgerüstet ist, kann nichts reißen. Aber gerade in einer massiven Schlacht ist natürlich schon auch derjenige, der die schweren Waffen hat und der die Luftüberlegenheit hat und der auch die Überlegenheit bei der Kommunikation und Information hat, der kann auch so eine große Armee relativ leicht in die Knie zwingen. Hinzu kommt, dass natürlich Nordkorea seine gesamte Armee auch niemals nach Russland schicken wird, weil dann haben die natürlich zu Hause keinen. Die nordkoreanische Armee wird auch zu vielen anderen Zwecken eingesetzt. Das darf man nicht vergessen. Also das sind einfach junge Menschen in Uniform. Ich war auch mal einer. Ich war auch 3 Jahre beim Militär. Ich wurde da als Wehrpflichtiger eingezogen. Das sagt noch lange nichts darüber aus, was die Kampfkraft ist. Und in Nordkorea werden die Leute auch tatsächlich als Arbeitskräfte eingesetzt. Es kursiert auch der Begriff Arbeitssklaven. Das ist ein bisschen hart. Andererseits ist da auch ein Stück Wahrheit drin, weil wehren können die sich nicht. Die sind ja eingezogen, die stehen ja unter Befehl. Das heißt, die werden dann abkommandiert, um einen Damm zu reparieren, eine Straße zu bauen, zum Teil auch in die Ernte oder in irgendwelche Bergwerke, um dort der Wirtschaft unter die Arme zu greifen. Die Militärdienstzeiten sind aktuell bei 8 Jahren für Männer und 5 Jahre für Frauen. Die finden unter zum Teil sehr harten Bedingungen statt. Also die nordkoreanische Armee hat eine Reputation dafür, sich auch tatsächlich selber versorgen zu müssen. Das führt dann auch übrigens zu Konflikten mit der Zivilbevölkerung zum Teil und Ähnlichem, wenn man mit nordkoreanischen Flüchtlingen spricht, die ja unsere Hauptquelle an Informationen sind über solche Dinge. Die erzählen dann auch, dass die eben ihre eigenen Felder haben, ihre eigenen Schweine, die sie halten müssen. Und wenn sie das gut machen, dann haben sie halt genug zu essen, wenn nicht, dann eben nicht. Zynischerweise befähigt die das natürlich in besonderem Maße dann auch in einem realen Krieg eingesetzt zu werden, wo eben nicht irgendwie um 17 Uhr Feierabend ist und dann gehen alle wieder schön ins warme Zuhause und essen dann dort erstmal ordentlich bei Mäcki irgendwie einen Burger, sondern das sind harte Bedingungen. Da ist es kalt, da ist es nass, da ist Ungeziefer, da weht der Wind und da gibt es keinen Strom und die Klos muss man sich selber buddeln und Klopapier ist alle und man isst halt, was so da ist. Da sind tatsächlich die nordkoreanischen Soldaten besser für ausgerüstet. Ob die nun wirklich kriegsentscheidend sein können, also ich persönlich wage das zu bezweifeln. Mehr will ich nicht sagen, weil ich einfach von Militär persönlich keine Ahnung habe.
Wissen wir eigentlich etwas darüber, ob und wie über den Krieg in der Ukraine in Nordkorea kommuniziert wird, auch in den Medien dort? Und ob das Thema einer Beteiligung nordkoreanischer Streitkräfte da überhaupt kommuniziert wird?
Das ist eine sehr gute und sehr wichtige Frage. Lange Zeit wurde der Krieg so gut wie gar nicht erwähnt. In den letzten Wochen sehen wir doch ab und zu eine Erwähnung in den nordkoreanischen Medien. Das wissen wir dadurch, weil die einfach online verfügbar sind. Also speziell die Parteizeitung Nodong Shinmun beziehungsweise die staatliche Nachrichtenagentur KCNA haben Webseiten, wo sie Artikel auf Koreanisch und in einer gewissen abgespeckten Form auch auf Englisch veröffentlichen. Das heißt, das kann sich jeder auch anschauen. Da wird tatsächlich jetzt berichtet. Es sieht so aus, dass dieser Krieg eher dargestellt wird als eine Art Bürgerkrieg. Die alte Sicht auf die Sowjetunion ist da noch relativ tief in den Köpfen drin. Das heißt, die Leute nehmen das auch so wahr. Die Ukraine wird nicht wirklich als der unabhängige, souveräne Staat gesehen, die sie ja lange Zeit gewesen ist, sondern man sieht es eher eben als eine Art abtrünnige Republik, mit der jetzt da so ein interner Konflikt herrscht. Das mal das eine, so wird das dort dargestellt, so verstehen die Leute diese Auseinandersetzung. Über den Einsatz nordkoreanischer Truppen dort ist meines Wissens noch gar nichts gesagt worden. Es ist allerdings sehr wohl die Rede davon, dass Nordkorea als Land eben seinen Freund und Verbündeten Russland mit allen Mitteln unterstützt. Das schon. Und ab und zu wird indirekt berichtet, indem zum Beispiel Kim Yo-jong, die Schwester von Kim Jong-un, zum Beispiel den Westen dafür kritisiert, dass er Nordkorea für seine Rolle in der Ukraine kritisiert. Also das ist so eine Art indirekte Informationsübermittlung, wo die Leute, die in so einem System leben, sind natürlich in der Lage, zwischen den Zeilen zu lesen. Und klarerweise sind auch Nordkoreaner selber involviert. Das heißt, da funktioniert natürlich auch die Kommunikation innerhalb der Familien und das, was man so, ja, ich weiß nicht, ob man Buschfunk noch sagen darf aus politischer Korrektheit, aber Sie wissen, was ich meine. Also die Informationsübermittlung sozusagen, die Gerüchteküche in der Bevölkerung, die brodelt schon auch. Es gibt auch chinesische Medien, die in Nordkorea leichter konsumiert werden können. Ist eigentlich das Haupteinfallstor für Informationen. Und die Südkoreaner haben auch ihre Bemühungen intensiviert, jetzt Nordkorea oder die Bevölkerung mit Informationen zu versorgen. Das nimmt zum Teil ein bisschen extreme Züge an, aber also man kann davon ausgehen, dass zumindest sowas wie eine vage Vorstellung existiert, aber mehr auch nicht. Also es wird nicht thematisiert in dem Sinne, dass Kim Jong-un jetzt sagt, so, wir schicken jetzt hier 50.000 Leute nach Russland und die werden dann dort dieses und jenes tun und lasst uns stolz auf sie sein. Also sowas gibt es noch nicht und wir wissen auch nicht, ob das kommen wird.
Wenn wir zum Abschluss nochmal ganz vorsichtig in die Glaskugel schauen, auch aufgrund der Entwicklungen dieser Woche, welchen Einfluss könnte denn die zweite Präsidentschaft Donald Trumps auf die Situation und Rolle Nordkoreas in der Welt haben?
Naja, jetzt legen Sie die Latte aber sehr hoch für mich. Es reicht mir immer ein schwer vorhersagbarer, der Kim Jong-un, und jetzt kommt der Donald Trump auch noch mit dazu. Ja, okay, lassen Sie uns mal spekulieren, aber bitte, das ist reinste Spekulation. Ich schaue wiederum in die Vergangenheit zurück. Das ist immer das, was ich mache, wenn mir gar nichts einfällt. Die erste Präsidentschaft von Donald Trump. Und da hatten wir ja das Jahr 2017, wo die Situation ja fast außer Kontrolle geraten ist. Ich weiß nicht, ob Sie sich noch dran erinnern können. Da ging es dann darum, wer den dicksten hat, also dicksten Knopf. Und auf seinem Schreibtisch, und dann wurde lange darüber philosophiert, dass es solche Knöpfe ja gar nicht gibt und ich habe auch einen Atomknopf und meiner funktioniert. Da sind wirklich wüste Drohungen hin und her geflogen und wir dachten alle, Fire and Fury wird jetzt tatsächlich passieren. Ist nicht passiert. Keine Ahnung, ob es jetzt auch so sein wird wieder, also ob das letztlich nur die Vorbereitung von Verhandlungen ist. Donald Trump hält sich ja für einen großen Verhandler, wo die Gegenseite weich geklopft werden muss. Es ist an Maßnahmen eigentlich gar nicht allzu viel passiert, außer dass Leute wie ich bestraft worden sind von den Amerikanern, weil Trump nämlich, glaube ich, im August 2017 war es, ein Gesetz erlassen hat, dass jeder, der vor 2012 mal in Nordkorea war, jetzt nicht mehr automatisch per ESTA ein elektronisches Einreisevisum in die USA bekommt, sondern wir müssen alle formal Visa beantragen. Das ist so eine der wenigen Maßnahmen, die mir noch im Sinn geblieben sind, die da tatsächlich verabschiedet worden sind. Dann kam das Jahr 2018, beginnend mit den Pyeongchang Olympischen Spielen in Südkorea, die Winterspiele, und dann plötzlich dieses Staccato-artige wirklich Treffen Kim Jong-un mit Xi Jinping, danach mit Moon Jae-in und dann der Gipfel in Singapur, wo dann plötzlich Donald Trump und Kim Jong-un miteinander gesprochen haben. Jetzt wissen wir, dass da nicht allzu viel dabei rausgekommen ist, aber ich schäme mich nicht, das zu sagen, Donald Trump ist immer zugute gehalten, dass er letztlich eine Mauer eingerissen hat. Es wird nie wieder einen ersten amerikanischen Präsidenten geben, der sich mit einem nordkoreanischen Führer trifft. Diese Hürde ist überwunden. Und deswegen glaube ich, dass es durchaus denkbar ist, dass Trump irgendwann sagt, okay Leute, pass auf, wir klären das jetzt, ich steige in den Flieger und dann treffe ich mich mit dem mal. So wie er das ja auch angedeutet hat, dass er mit Putin das ganz schnell alles irgendwie klären möchte. Also sowas ist genauso denkbar. Genauso gut ist es auch möglich, dass Trump strategisch denkt und sein Augenmerk auf China richtet und sagt, nein, wir werden jetzt den Druck auf Nordkorea erhöhen und werden stattdessen noch intensiver mit Südkorea und Japan zusammengehen und da versuchen, den Druck zu erhöhen. Es gibt in Südkorea jetzt aktuell nach der Wahl von Donald Trump wieder eine verstärkte Diskussion um eigene Atomwaffen, weil man offensichtlich in Südkorea Trump eben nicht traut. Man hat Sorge, dass Trump die amerikanischen Truppen aus Südkorea abziehen wird. Es sind immer noch so knapp 30.000 amerikanische Soldaten dort, die dann nach Japan zurückzieht und damit Südkorea mehr oder weniger in Anführungsstrichen schutzlos den Nachbarn überlassen würde. Die wissen natürlich auch nicht so ganz genau, was passieren wird. Also da ist letztlich alles möglich. Fakt ist, bei Donald Trump ist zumindest eine Dynamik zu erwarten, sage ich mal vorsichtig. Also das wird nicht irgendwo in festgefahrenen Positionen enden, wo es dann kein Heraus oder Vorwärts oder Zurück mehr gibt, sondern bei ihm kann es in die verschiedenen Richtungen gehen. Und Kim Jong-un wird natürlich sein Möglichstes tun, um das auszunutzen. Wir dürfen nicht vergessen, dass Kim Jong-un ja viele bilaterale Probleme zu lösen hat. Er hat Südkorea als die manifeste Herausforderung seiner Herrschaft in Korea, quasi das bessere Korea in vielerlei Hinsicht. Er muss versuchen, den Eindruck zu erwecken, dass es das nicht ist. Kim Jong-un hat China an seiner Grenze. Ich glaube, China an seiner Grenze zu haben, ist für viele Länder ja einerseits ganz interessant, aber auch irgendwie ein Stück weit unangenehm, weil die sind einfach zu groß und zu mächtig. Und er weiß natürlich, dass er mit seinem Atomprogramm und in der Region Korea, die ja zum Brennpunkt des globalen Konflikts wird, durchaus auch auf einem riskanten Fleckchen Erde sitzt. Also er hat da schon einige Dinge, mit denen er sich beschäftigen muss. Er muss die eigene Bevölkerung irgendwo glücklich halten. Das heißt, da gibt es zumindest Ansatzpunkte. Und wenn ich das noch sagen darf, auch aus der Vergangenheit gelernt, wo Kim Il-sung ja China und Russland immer gegeneinander ausgespielt hat, damals in den 50er Jahren. Ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass Kim Jong-un versuchen wird, Donald Trump eben gegen Putin auszuspielen und gegen Xi Jinping, um von beiden wiederum mehr Konzessionen zu erwirken und andersherum. Also er wird versuchen, dieses Spiel seines Großvaters mit mehr Beteiligten zu wiederholen, immer mit natürlich dem einzigen Ziel, seine eigenen Interessen, die von Nordkorea zu befördern und alle anderen dafür als Instrumente einzusetzen. Und so abstrus das klingt, wie gesagt, das ist dem kleinen, schwachen Nordkorea schon mal gelungen. Und jetzt sind die immerhin so weit, dass sie einem UNO-Sicherheitsratsmitglied militärisch als Alliierter zur Seite stehen, was eine erhebliche Aufwertung ist, auch sowohl in der eigenen Wahrnehmung als auch auf der Weltbühne.
Ja, vielen Dank, dass wir da ein bisschen mehr Einblicke gewinnen konnten und Sie uns diese Themen ein bisschen erklären konnten. Danke für die Zeit.
Sehr gern. Dann wünsche ich noch einen schönen Tag.
Ebenso, danke.
Thank you for listening. Did you enjoy the episode? Follow us on Spotify, Apple Podcasts, or wherever you prefer listening to your favorite podcast shows. Forward Thinkers is a 48 Forward podcast produced in the 48 Forward Studios in Munich.